Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da ist das Regionaljournal Ostschweiz mit diesen Themen. Die St. Galler sollen mehr Steuern zahlen. Nach der Regierung will da jetzt auch die Finanzkommission vom Kantonsrat. Der Go prüft 800 Brot in der Ostschweiz zurück. Dort drin können sie nämlich bis zu 1 cm grosse Metallspähe haben. Die S-Bahn 2013 im Kanton St. Gallen kann gebaut werden. Der Bund zahlt das letzte Projekt, wo noch Geld gefehlt hat. Dreck unter der glänzigen Oberfläche. Eine Nutzner Theatergruppe führt Dogville mit dem Charles Claire auf. Und später in der Sendung eine Auszeichnung für besondere Menschlichkeit. Eine Bündnerin kommt in St. Gallen den Paul-Grüninger-Preis über und erzählt bei uns, was sie antreibt. Und das Wetter morgen, über 1000 Meter scheint die Sonne, darunter hat es dicken Hochnebel. Am Mikrofon Philipp Gemperle. St. Gallerinnen und St. Galler müssen nächstes Jahr wahrscheinlich mehr Steuern zahlen. Sogar die bürgerlich-dominierte Finanzkommission vom Kantonsrat macht sich jetzt für den Vorschlag der Regierung stark. Die will mit den Steuern rauf, weil der Kanton ein Loch in der Kasse hat. Thomas Zuberbühler.
Was niemand gern hört, hören bürgerliche Politiker noch weniger gern. Rauf mit den Steuern. Das Mal seien denen aber die Hände gebunden gewesen, sagt der Präsident der Finanzkommission, der SVP-Kantonsrat Markus Straub.
Wir stehen finanzpolitisch an der Wand. Wir haben keinen Handlungsspielraum. Wenn man die Steuererhöhung nicht gut geheissen hätte, dann hätte es geheissen, wir müssen 100 Millionen generieren, irgendwo her.
Der Appell von der Regierung ist darum in der Finanzkommission ohne Gegenstimme durchgekommen. Das überrascht. Und das wiederum sei gewollt.
Da haben wir diskutiert und wir wollten das Signal aussenden mit dem Entscheid, mit dem einstimmigen Entscheid, dass die Finanzkommission in dem Bereich die Notwendigkeit erkannt hat. Und wir hoffen, dass da im Kantonsrat dementsprechend wahrgenommen wird.
Jetzt muss nämlich noch der Kantonsrat über die Steuererhöhung entscheiden. Viel Gegenwehr wird der aber nicht geben. Und so kann man damit rechnen, dass jeder St. Galler und jede St. Gallerin nächstes Jahr tiefer muss ins Portemonnaie langen. Konkret, der Durchschnitt St. Galler, der laut dem Steueramt 7'000 Franken Steuern zahlt, der zahlt nächstes Jahr fast 300 Franken mehr, egal wo er im Kanton wohnt.
Thomas Zuberbühler. Noch nicht klar ist, wie die Gemeinden mit ihren Steuerfüssen umgehen. Die Gemeindepräsidenten rechnen damit, dass mindestens ein Teil auch noch mit den Steuern rauf muss. Die meisten Gemeinden geben ihre Steuerplanung im Frühling bekannt. Der Go prüft in der Ostschweiz 800 Brot zurück. Betroffen sind zwei Sorten. In den Rauchbrot 1 Kilo und Bio-Kerne-Baguette 280 Gramm können sie Metallspähe drin haben. Das Risiko sei zwar klein, sagt der Go-Mediensprecher Urs Meier.
Nichtsdestotrotz sind bei Metallarbeiten 4-5 Spöhn neben dem Produktionslaufband am Boden liegen geblieben. Und aufgrund von dem hat man die Vermutung gehabt, dass allenfalls solche Spöhn könnten auch in die Richter, wo der Teig durchgeht, reingehen sind durch die Nacht. Die Arbeiten haben in der Nacht stattgefunden. Das hat man aber erst sehr viel später entdeckt.
Und da sind die Brote in der Grossbäckerei zu Gossau eben schon produziert und ausgeliefert gewesen. Wenn man so Metallspähe verschluckt, können es innere Verletzungen geben. Coop zahlt den Verkaufspreis zurück, wenn man ein Rauchbrot 1 Kilo oder Bio-Kerne-Baguette 280 Gramm heute in den Laden zurückbringt. Der Kanton St. Gallen kann die S-Bahn 2013 wie geplant bauen. Jetzt ist auch der letzte Punkt geklärt. Der Bund zahlt die 23 Millionen Franken für den Ausbau der Gleis zu Roggwil-Berg, dass die Züge dort kreuzen können. Mit dieser Kreuzungsstation können die Züge die Strecke St. Gallen-Konstanz in der Hälfte der Zeit machen. Und es gibt auch noch einen weiteren Vorteil, sagt der St. Galler Volkswirtschaftsdirektor Benedikt Würth. Bis jetzt haben die Züge nämlich einmal im Bahnhof St. Gallen müssen kreuzen.
Die Kreuzungssituation kann so gesehen verlagert werden und braucht keine Perron-Infrastruktur im Bahnhof St. Gallen. Und das schafft wieder Kapazitäten, dringend nötige Kapazitäten für Schnellzüge St. Gallen-Zürich.
Ab 2015 gibt es dann nämlich noch neue Schnellzüge von St. Gallen auf Zürich. So wird die Reisezeit bis eine halbe Stunde kürzer. Das Kantonsgericht St. Gallen hat 3 Kokainschmuggler verurteilt. Es hat die Strafe vom Kreisgericht allerdings gemildert. Die drei Männer haben mit anderen zusammen in den Jahren 2004 und 2005 660 Kilo Kokain in Bananenschachteln von Kolumbien in die Schweiz geschmuggelt und St. Gallen gelagert. Jetzt müssen sie zwischen 3 und 9,5 Jahren ins Gefängnis. Eine Studie untersucht, ob mehr Wasserkraftwerke im Rhein sollen bauen werden. Die Internationale Regierungskommission Alpenrhein, wo Kantone St. Gallen und Graubünden und Liechtenstein und Vorarlberg dazugehören, hat die Studie in Auftrag gegeben. Die Kommission hat unter anderem Ziel, das Alpenrhein-Gebiet vor Hochwasser zu schützen und umweltverträglich zu entwickeln. Der Abtweiler Markus Fuchs wird Coach von der Schweizer Springreiter-Elite. Der Schweizer Verband für Pferdesport hat den ehemaligen Weltklasse-Springreiter für nächstes Jahr verpflichtet. Der Markus Fuchs ist nach seiner Springreiter-Karriere ein Jahr lang Coach von der italienischen Springreiter-Equipe gewesen. Es war eine bittere Pille für den Kanton Thurgau. Der Grossverteiler Aldi hat seinen Hauptsitz ursprünglich Zwiegoldingen bauen. Weil sich das Projekt wegen Einsprachen verzögert hat, ist Aldi daraufhin in den Kanton St. Gallen gegangen. Der Thurgau hat darum reagiert. In Zukunft soll das Unternehmen einfacher haben, um in Thurgau zu kommen. Dank speziellen Zonen sollen sie schnell und einfach zu Land kommen. Die erste solche Sonderzone hätte eigentlich schon drei Jahre parat sein sollen. Das Projekt verzögert sich aber. Sandra Schöneberger.
Die erste solche strategische Arbeitszone, wie sie im Fachjargon heisst, ist auf dem Gebiet der Gemeinden Mülheim und Wiegoldingen geplant. Das Problem ist aber, dass dort verschiedene Flüsse zusammenkommen und es dort auch ein gewisses Hochwasserrisiko gibt. Darum braucht es zuerst noch zusätzliche Abklärungen, bevor es mit der eigentlichen Planung losgehen kann. Die Abklärungen gehen jetzt aber schon Monate und so wie es im Moment aussieht, ist das Resultat nicht unbedingt erfreulich, sagt der Gemeindename von Mülheim, der Jakob Thurnherr.
Ich gehe schon persönlich davon aus, dass gewisse Massnahmen notwendig sind, um die entsprechende Sicherheit in diesen Gebieten auch zu garantieren in Bezug auf die bauliche Nutzung.
Und da heisst konkret, das Projekt strategische Arbeitszone verzögert sich weiter. Wie lang, weiss niemand so genau. Wenn das Problem Hochwasserschutz gelöst ist, dann geht es nämlich erst an die eigentliche Planung. Dann müssen die Gemeinden mit den Bodenbesitzern verhandeln und schauen, ob sie überhaupt bereit sind, ihr Land den Unternehmen zu verkaufen. Der zuständige Regierungsrat hat heute zwar bestätigt, dass sich das ganze Projekt wegen dem Hochwasserschutz verzögert, mehr aber hat er dazu nicht mögen sagen. Die Federführung liege sowieso bei den Gemeinden. Die Haltung ärgert den Präsident vom Thurgauer Gewerbeverband, der Peter Schütz.
Ich bedauere das natürlich außerordentlich, weil die Thematik vom Hochwasserschutz, die ist ja nicht neu, oder? Und da staune ich natürlich schon. Ich meine, das ist sicherlich nicht allein Sache vom Kanton, das ist Sache von Kanton und Gemeinde. Aber irgendjemand muss die Federführung übernehmen und da Druck machen. Und ich glaube, es muss im Interesse vom Kanton liegen und schlussendlich von uns allen, dass man eben die Standortattraktivität mit diesen Arbeitsplatzzonen kann verbessern.
Eine gute Idee lange eben nicht, betont Peter Schütz. Die Wirtschaft braucht diese Zone und zwar so schnell wie möglich. Darum sagen die strategischen Arbeitszonen beim nächsten Treffen vom Gewerbeverband mit der Regierung Anfang nächstes Jahr sicher ein Thema.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf DRS1.
Ständeratswahlkampf im Thurgau. Positionen sind klar. Zwischen der Brigitte Heberli von der CVP.
Wenn man die verschiedenen Ratings anschaut, bin ich ziemlich genau eine Mitte-Politikerin.
Und dem Max Vögeli von der FDP.
Bin ich eher konservativ.
Zwischen der Berufspolitikerin Heberli.
Der Ständeratsmandat ist kein Feierabendjob.
Und dem Berufsmann Vögeli.
Wenn man ein Befürworter vom Milizsystem ist, sollten vor allem möglichst viele Berufsleute dort oben können, politisieren.
Max Vögeli gegen Brigitte Heberli. FDP gegen CVP. Der Ständeratswahlkampf im Thurgau am Sonntagnachmittag im Regionaljournal Ostschweiz. Mit Einschätzungen und Reaktionen im Internet und am Radio. Alle halbe Stunde ab dem Eis, hier auf dem Eis.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf DRS1.
Von den Wahlen kommen wir zu den Leseratten. Schulzimmer verwandeln sich heute Abend in Märchenlandschaften. Aus Bibliotheken werden Schlösser und aus Museen Burgen. In der ganzen Schweiz gehen Buben, Mädchen und Erwachsene heute an die Erzählnacht. Auch in der Ostschweiz kommen die Bücherwürm auf ihre Kosten. Sascha Zürcher.
Das diesjährige Motto der Erzählnacht heisst Anderswelten. Das Publikum, also Zuhörerinnen und Zuhörer, werden in Sagen- und Märli-Welten entführt. Sie lernen Fabelwesen kennen und treffen auf Gespenster und Vampire. Es werden aber nicht nur Geschichten erzählt, je nachdem gibt es auch Konzerte. So zum Beispiel das Tüfe in der Bibliothek, wird Esther Geller erzählt.
Also der Marius Tschirki wird mit einem von seinen Musikern ein Programm machen zum Thema Schlaflied für den Igel. Mit Liedern, Bildern und Geschichten erzählen.
Seit 21 Jahren schon erzählen sich in der Schweiz jedes Jahr im November Kinder und Erwachsene Geschichten zu einem gemeinsamen Thema. Mit dabei ist auch dieses Jahr zum Beispiel wieder die Schule Muhlen im Kanton St. Gallen, wie Sarah Noger sagt.
Ja, es ist einfach lässig, weil es wirklich ein Anlass ist, wo das ganze Dorf kommt. Auch Großmütter oder Großeltern, Nachbarn oder Onkel, Tanten mal mitkommen mit den Kindern in die Schule. Ich finde, es ist so richtig ein Dorfanlass geworden.
Zum ersten Mal bei der Erzählnacht mitmachen tut das Historische Museum Thurgau, das Frauenfeld. Für die ganz kleinen Knöpfe ist etwas dabei, aber auch für Erwachsene gibt es Märli. Das Motto Anderswelten passt perfekt in die Schlossatmosphäre vom Museum, sagt der Alexander Leumann. Und nicht nur für die Ohren gäbe es etwas, auch der Magen käme nicht zu kurz.
Dann haben wir auch vor dem Schloss aussen noch ein Feuer mit Punsch und Glühwein und Maroni, dass man sich so ein bisschen auf die Geschichtennacht einstimmen oder auch ausklingen lassen und sich so noch ein bisschen wärmen kann, wenn es jetzt so neblig ist, wie es jetzt heute ist.
In den letzten Jahren haben bei der Nationalen Erzählnacht einmal in allen Landesteilen über 500 Veranstaltungen stattgefunden. Über 50'000 Leute haben sich in einer Nacht Geschichten erzählen lassen.
Der Sascha Zürcher hat berichtet. Wenn Sie wissen wollen, wo es heute überall eine Erzählnacht gibt in Ihrer Region, dann gehen Sie bei uns ins Internet. Unter regionaljournal.ch finden Sie den Link dazu. Die Heilwelt ist nicht immer so heil, wie es aussieht. Unter der glänzigen Oberfläche ist es vielfach dreckig und noch viel mehr. Die Utzner Theatergruppe Comedia Adebar kommt jetzt mit einem Stoff, wo genau das den Zuschauer eindrücklich vor Augen führt. Theaterleute wagen sich an Dogville vom dänischen Filmregisseur Lars von Trier her. Als beobachtender Erzähler führt der Ex-Tagesschau-Mann Charles Clair durchs Stück. Der Silvio Lichti war bei einer Vorstellung dabei gewesen.
Wir schauen von oben ab auf eine Hauptstrasse. Links und rechts andeutet ein paar Hütten. Drin, einfache, arme, aber eigentlich zufriedene Leute. Man kennt sich.
Das ist die Geschichte des Städtchens Dogville.
Dogville ist ein einsames und verlassenes Kaff irgendwo im Nirgendwo. Die Wochen kommen und gehen, passieren tut wenig. Bis zu dem Tag, wo eine schöne Frau ins Dorf kommt, sie ist auf der Flucht.
Hey, Lady! Wenn ich sie wäre, würde ich dort in die Ufe gehen, dort sind schon ganz andere runtergehängt.
Gibt es noch einen anderen Weg?
Ja, dort ist da, wo sie hergekommen sind.
Nein!
Die junge Frau heisst Grace und ist auf der Flucht vor einer Handvoll Gangster. Die skeptischen Dorfbewohner haben wenig Freude, dass jetzt da irgend so eine zu ihnen kommt und Unterschlupf hat. Aber bei der Dorfversammlung beschließen sie dann doch, Grace darf vorläufig bleiben. Sie muss sich aber 2 Wochen lang in Dogville bewähren. Grace macht alles, um nicht wieder verschickt zu werden. Sie putzt, macht Gärten, hilft den Leuten, wo sie kann. Nach 14 Tagen kommen die Dorfbewohner noch mal zusammen.
2 Wochen sind um. Es ist Zeit für euer Urteil.
Alle, der Hinterste und der Letzte, finden, Grace soll bleiben. Was zuerst nach einem Akt von Menschlichkeit aussieht, entpuppt sich dann aber schnell als das Gegenteil. Die Notlage von Grace wird nach Strich und Faden ausgenutzt. Sie muss noch mehr arbeiten, wenn sie bleiben will. Die Stimmung, die kippt. Plötzlich ist das Dorf gegen sie. Die Frauen sind aggressiv und die Männer vergewaltigen sie, einen nach dem anderen. Alle schauen weg. Heranschauen muss aber das Publikum. Die Leute sitzen rund um den Schauplatz und schauen von oben runter. Man hat fast das Gefühl, man sehe so eine Art runter in die dunkle Seite der menschlichen Seele. Das sei durchaus auch so gedacht, sagt die Regisseurin Barbara Schlumpf.
Es ist natürlich ein Zoo, wo man reinschaut. Und solange lang denkt oder meint oder sich vortäuscht, dass man hier runter schauen kann und nichts damit zu tun hat. Und auch diese Selbsttäuschung darf auf das Publikum am Schluss so wirken, dass man merkt, oh hallo, ich kenne das an mir.
Das Stück Dogville zeigt das Bild von einer kleinbürgerlichen Gesellschaft, die völlig aus dem Tritt kommt. Oder, wie es Barbara Schlumpf sagt,
es ist für mich hauptsächlich, wenn ich es müsste reduzieren auf einen Satz, ein Stück über Verantwortung. Ich, Mensch, trage Verantwortung. Und das ist für mich eine grosse ethische Frage, die man schon mal sinnlich erleben kann in einem Stück, in dieser Breite, mit diesen vielen Themen, um einfach über das nachzudenken. Es ist ein tägliches Thema und es wird viel weggeputzt im Alltag.
Für jeden ist Dogville etwas anderes. Dogville kann aber überall sein. Im Stück nimmt der ehemalige Tagesschau-Moderator Charles Clair als Erzähler immer wieder die Fäden in die Hand. Als Beobachter von außen erzählt er, was in Dogville gerade passiert. Er hat schon das letzte Mal mitgespielt, wo Barbara Schlumpf das Stück über Anna Göldi zu Glarus inszeniert hat. Dort hat er den Scharfrichter gespielt, so ist eins zum anderen gekommen und der Charles Clair steht jetzt wieder auf der Theaterbühne.
Ich muss ehrlich und zu mir Schande gestehen, ich habe es darum angenommen, weil es nicht so wahnsinnig viel auswendiges Lernen gibt für diese Rolle. Also er muss agieren und machen und so weiter, aber er hat immer den Text und kann dem folgen. Und auswendig habe ich nur ein paar wenige Sätze und so. Und das ist insofern relativ komfortabel und also nicht so eine Knochenarbeit, wie der Carnifex zum Beispiel war für mich.
Eine Schauspielkarriere gibt es wegen dem also keine. Anders ist das vielleicht bei Rachel Wüst. Sie spielt in Dogville die Rolle von Grace, die im Dorf Unterschlupf sucht. Die Geschichte von Lars von Trier sei ein Meisterwerk, schwärmt die Schauspielerin. Es sei eine Herausforderung gewesen, dieser Figur von Grace eine eigene Handschrift zu geben. Im Film spielt Nicole Kidman ja die Rolle.
Bei dieser Grace war es schon für mich manchmal hinderlich gewesen. Ich hatte die Frau schon oft im Kopf gehabt, aber ich bin so anders, also in jeglicher Hinsicht anders als die Frau. Ich habe irgendwie nie probiert, sie zu kopieren, sondern für mich ist es eher darum gegangen, meine eigene Grace zu finden und der Geschichte aber trotzdem gerecht zu werden, oder?
Ein Haufen, die ins Theater gehen, hat der Film Dogville wahrscheinlich einmal gesehen. Auch wenn der ja auch im Theater spielt und sehr minimalistisch daherkommt, sei es gleich nicht einfach gewesen, daraus ein Theaterstück zu machen, erzählt die Regisseurin Barbara Schlumpf.
Da haben wir ganz viele Filmbilder, die wir in uns hatten, und Filmerinnerungen müssen einfach radikal wegwerfen, sonst wäre es gar nicht gegangen. Es funktioniert nicht in unserer Situation, einen Film zu machen. Wir haben 25 Leute, Hauptfiguren, die ganze Zeit, 2 Stunden, immer auf der Bühne. Und man kann nicht mit der Kamera wegblenden oder anzoomen, an einen Dialog an. Die sind alle ständig beschäftigt und da haben wir ganz neue theatralische Unterböden müssen machen. Also wir haben wie eine neue Geschichte rundherum geschrieben, dass alle immer reagieren oder immer eine Beschäftigung haben oder einen individuellen Weg in ihren Häusern.
Das ist den Theaterleuten gut gelungen. Die ganzen 2 Stunden läuft etwas, die Inszenierung nimmt einen mit, regt zum Denken an und schockiert. Von Anfang bis zum Schluss.
Dogville wird die Schmerike beim Werkareal noch bis Anfang Dezember aufgeführt. Einmal vom Mittwoch bis am Samstag. Das ist das Regionaljournal Ostschweiz, jetzt ist es 12:06. Der St. Galler Paul Grüeninger hat vor dem Zweiten Weltkrieg 3000 Jüdinnen und Juden das Leben gerettet. Er hat dafür gesorgt, dass sie in der Schweiz bleiben können. Heute werden Leute mit dem Paul-Grüeninger-Preis ausgezeichnet, die sich für Menschlichkeit einsetzen oder besonderen Mut beweisen. Und heute kommt der Preis zum ersten Mal eine Schweizerin, eine Bündnerin über. Ein Gespräch mit ihr hören Sie hier in knapp 3 Minuten. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz, jetzt ist es 9:06. Heute Abend wird St. Gallen den mit 50'000 Franken dotiert Paul Grüeninger Preis übergeben. Zum ersten Mal geht der Preis an eine Schweizerin, an die Bündnerin Daniela Stirnimann-Gemsch. Sie wird ausgezeichnet, weil sie zusammen mit einem Verein im Ausreisezentrum zu Falzaina abgewiesenen Asylbewerber hilft. Diana Jörg hat mit der Preisträgerin geredet und sie als erstes gefragt, was es ihr bedeutet, als erste Schweizerin den renommierten Preis überzukommen.
Dass ich die erste Preisträgerin aus der Schweiz bin, mit dem habe ich noch ein bisschen zu kämpfen. Weil ich sehe doch, was für Leute das bis jetzt den Preis gekriegt haben. Dass das Leute sind, die sich wirklich unter Lebensgefahr für andere einsetzen. Und ich komme mir daneben so ein bisschen vor, ja, ich stehe vom warmen Sofa auf und man kann mich weder misshandeln noch, was weiß ich, was mit mir machen. Wegen meinem Engagement. Auf der anderen Seite nehme ich den Preis gerne entgegen, weil ich bin überzogen, oder das hat uns die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, gezeigt, dass die Entwicklung in der Schweiz wieder richtig retour geht. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir wirklich bald wieder an dem Punkt, wo der Paul Gröninger war. Nämlich dort, wo es verboten ist, fremden Leuten zu helfen, wo man als Staatsbürgerin oder wo ich als Staatsbürgerin nicht mehr das Recht habe, irgendjemandem zu helfen, der neben mir wohnt, nur weil er die fehlenden Papiere hat. Und als Zeichen gegen die Entwicklung und als Hilferuf, stopp, wir müssen aufpassen, was wir machen, nehme ich den Preis gerne entgegen.
Sie sagen, Sie helfen diesen Leuten, um es ein bisschen erträglicher machen in dem Flüeli. Das ist ganz ein grosses Stück außerhalb von Valzaina, das Zentrum, das Asylzentrum. Ihr macht Kaffee- und Tratschstunden alle 14 Tage. Ihr zeigt diesen Leuten Film. Kommt den Dank zurück? Also sind die Leute froh?
Ja, absolut. Also jetzt auf dem Weg hierher habe ich 3 Telefone gekriegt. Mhm. Klar sind es auch Sachen, die sie gefunden haben, Hilfe brauchen, oder? Aber die Leute sind absolut froh und ich habe schon von mehr als von einem oder zwei habe ich gesagt, sie würden das da oben nicht überstehen, wenn sie unsere Hilfe nicht hätten. Und das ist das, was mich eigentlich schlussendlich dann auch ziemlich hässig macht, dass der Kanton mit dieser Hilfe spekuliert, uns aber gleichzeitig sagt, wir machen uns strafbar, wenn wir die Hilfe anbieten. Und dazu habe ich ganz konkrete Beispiele. Also wenn die Leute, wenn sie aus der Ausschaffungshaft kommen, dann heisst es, ihr habt noch ein bisschen Geld, das ihr in der Haft haben können zusammensammeln, ihr dürft noch nicht in die Nothilfe. Aber das Geld wird nie lange für ein Hotelzimmer. Die Leute haben keinen Ausweis. Notschlafstelle ist angewiesen, die Leute nicht aufzunehmen. Mhm. Und wenn wir sie dann aufnehmen, dann machen wir uns strafbar. Also das ist einfach so die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Und die Dankbarkeit, die kommt. Und das ist, die kommt in verschiedensten Formen. Die haben ja keine Materie, die sie uns geben können. Mhm. Sie kriegen ja kein Geld. Aber die kommt in verschiedensten Formen. Also die Dankbarkeit, die spüren wir absolut, ja.
Sie sind für Ihr Engagement ziemlich stark öffentlich angefindet worden. Was gibt Ihnen Kraft, um gleich immer weitermachen?
Wir haben die Leute vor unserer Haustür. Es ist nicht so, dass wir her sitzen und sagen, so, jetzt geht es uns nicht mehr, jetzt suchen wir uns ein anderes Hobby. Es ist ja auch nicht so gewesen, dass wir hergesessen sind und studiert haben, wir haben es langweilig, jetzt machen wir etwas. Sondern das Engagement ist aus der Situation gewachsen. Da sind zum Teil Leute drunter, die seit dem ersten Tag da oben sind in diesem Flüeli. Und das sind jetzt bald 4 Jahre. Und das sind Leute, die 10 Jahre und mehr in der Schweiz sind. Und Kraft gibt einfach zu wissen, da passiert in meinen Augen ein Wahnsinnsunrecht. Und wenn ich mich nicht dagegen wehre, dann nehme ich mir wie selber die Lebensberechtigung. Also es geht ja wie darum, wie definiere ich mich als Mensch? Und du kannst gerne nicht aufhören, wenn es deinem Nachbar so schlecht geht. Es geht weiter.
Daniela Stirnimann-Gemsch, die heute Abend zum Gallen den Paul Gröninger Preis überkommt. Fragen gestellt hat Diana Jörg. Der Paul Gröninger hat vor dem Zweiten Weltkrieg über 3000 Jüdinnen und Juden das Leben gerettet. Er hat geschaut, dass sie in der Schweiz bleiben können. Der St. Galler Polizeihauptmann ist daraufhin suspendiert worden und 1972 verarmt gestorben. Erst Jahre nach seinem Tod ist er rehabilitiert worden.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf DRS1.
Ständeratswahlkampf im Kanton St. Gallen. Die zweite Runde, damals ohne Eugen David.
Ich habe mich entschieden, mich nicht mehr am zweiten Wahlgang zu beteiligen.
Die zweite Runde, wieder mit dem Toni Brunner.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles völlig offen.
Die zweite Runde mit dem Paul Rechsteiner.
Die Ausgangslage, die wir jetzt haben, haben wir noch nie gehabt.
Und die zweite Runde, neu mit dem Michael Hüppi.
Ich bin eine unverbrauchte Kraft.
Hüppi CVP, Rechsteiner SP, Brunner SVP. Das Trio vor der Triage. Im Regionaljournal am Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Kandidaten im Gespräch am 17:30 hier auf DRS1. Im Regionaljournal Ostschweiz, der Sendung für Wählerinnen und Wähler.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf DRS1.
Jetzt ist es genau 3:06. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Jetzt gibt es nochmal eine Übersicht über die wichtigsten Themen vom Tag. Die Finanzkommission vom St. Galler Kantonsrat will die Steuern 10 Prozentpunkte aufentun. Sie unterstützt den Vorschlag der Regierung. Noch diesen Monat entscheidet das Kantonsparlament. Der Go prüft 800 Brot in der Ostschweiz zurück, weil es Metallspäne drin haben. Die könnten bei Bauarbeiten in der Nacht in der Grossbäckerei zu Gossau in den Teig reingehauen sein. Wenn man heute ein Rauchbrot 1 Kilo oder Bio-Kerne-Baguette 280 Gramm in den Laden zurückbringt, zahlt Go den Verkaufspreis zurück. Der Kanton Thurgau macht noch nicht vorwärts mit seiner Wirtschaftsförderung. Er wollte dieses Jahr anfangen, Sonderzonen zu schaffen, wo Firmen schnell an Bauland können. Wegen zusätzlichen Abklärungen geht das aber noch länger. Und jetzt kommen wir zum Wetter mit dem Jörg Zock von SF Meteo.
In der Nacht kühlt es unter dem Hochnebel auf etwa 2 Grad ab. In den höher gelegenen nebelfreien Tälern gibt es leichten Frost und besonders gerade in der Übergangszone zwischen dem Nebel und dem klaren Himmel kann auch die Strassen stellenweise glatt werden. Morgen am Samstag geht es mit dem zähen Hochnebel weiter, nur gerade im Glarnerland, Sargasserland und Werdenberg kann sich die Sonne im Laufe des Tages gegen das Nebelgrau durchsetzen. Oberhalb von etwa 900 bis 1100 Meter ist sogar den ganzen Tag durch sonnig und praktisch wolkenlos. Oben hier gibt es dann noch perfekte Fernsicht und einen herrlichen Blick auf das Nebelmeer. Unter dem Nebel gibt es am Nachmittag noch etwa 6 Grad. In den sonnigen Gegenden wird es milder, besonders im Sargasserland und in Lagen von etwa 1200 Meter Höhe gibt es bis zu 12 Grad. Auf den Sonntag gibt es dann kaum eine Wetteränderung. Wir haben weiterhin viel Hochnebel über dem Flachland bei kühlen 6 Grad, oberhalb von etwa 1000 Meter und in den Alpentälern ist es dagegen sonnig und milder.
Das war der Jörg Zock von SF Meteo. Im Internet gibt es Regionaljournal unter regionaljournal.ch und dort auf die Ostschweiz klicken. Dort finden Sie umfassende Informationen zu den zweiten Wahlgängen für den Ständerat im Thurgau und St. Gallen. Oder besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter. Verantwortlich heute Sascha Zürcher, am Mikrofon Philipp Gemperle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.